Hey zusammen, bevor es losgeht, eine kurze Info. Auf meinem Instagram-Kanal Simon Lohmeier findet ihr die Bilder zu den einzelnen Geschichten auf der Weltreise. Den Link zu meinem Account findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß dabei! Ihr Süßen da draußen, kurze Triggerwarnung. In der Folge wird der Konsum und die Wirkung von Drogen explizit beschrieben. Wenn euch das triggert, überspringt einfach die Folge.
Wie machst du es, dass du gefühlt von nichts Angst hast? Also woher nimmst du die Eier, das immer so durchzuziehen? Und gibt es wirklich nichts, wovor du da Angst hast?
In Thessaloniki stehe ich am Strand mit meinem Bus. Schon kurz vorm Einschlafen höre ich so plätschern. Der hat einfach mein Zuhause angepisst.
Was hast du mit ihm gemacht?
Wir haben uns zusammen dafür entschieden, dass ich deren Samenspender sein darf.
Dann habt ihr gesagt, komm, dann kommt doch hier nach Griechenland, wir treffen uns und ich gebe alles, dass ihr
so viel Spermien
wie möglich mit nach Hause nehmen könnt.
Genau. Wir haben uns irgendwann mal so eine Pappe gegönnt. Mhm. LSD. Yeah. Mhm.
Frage, wie kommt man jetzt an dem einsamen Strand dazu?
Kannst du dir nicht vorstellen, minus 15 Grad. Mein Kühlschrank war wärmer als mein ganzes Zuhause sozusagen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bussi, meinem Interview-Roadtrip-Podcast. Ich bin Simon Lohmeier und ich reise gerade mit meinem 1984er knallgelben VW-Bus Bussi um die ganze Welt. Von Deutschland nach Indien, über Japan nach Amerika, runter Südamerika, Afrika und zurück nach Deutschland. Das dauert ungefähr 2 Jahre. Zwischendurch lasse ich meinen Bus stehen und komme für ein paar Wochen zurück in meine Heimat. Und hier spreche ich dann mit spannenden Persönlichkeiten über ihre und meine Erfahrungen aus den Regionen, in denen ich unterwegs war. Und natürlich auch immer über die Menschen und das Leben selbst. Heute spreche ich mit meinem sehr, sehr guten und langjährigen Freund Mitya Lafer. Was Mitya so macht, ist gar nicht so leicht in einem Satz zu sagen. Aber die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich als Moderator. Früher für die Sendungen beim Disney Channel, Kika und dem Sportkanal DSF. Heute unter anderem für RTL. Daneben hat Mitya den sehr erfolgreichen Podcast Reden am Limit mit Bene Meyer und Daniel Abt. Da durfte ich auch schon öfters Gast sein. Und weil der Mitya sich ungern langweilt, betreibt er auch noch mit seinen Partnerinnen in München das Wirtshaus Herrschaftszeiten, in dem auch die OMR-Aufnahmebox für unseren Podcast steht. Ich spreche mit Mitya über die ersten Monate meiner Reise. Wir reden über LSD-Trips, über minus 15 Grad im Auto, über sehr, sehr steile Berge, warum ich mir 4 Tage für einen größeren Auftrag permanent einen runterholen musste und wie man sich auf einer Weltreise verliebt. Nein, die beiden letzten Themen haben nichts miteinander zu tun. Also los geht's. Viel Spaß euch und Bussi Bussi. Herzlich willkommen. Wir haben heute Mitya Lafer.
Erstmal fühle ich mich sehr geehrt, dass ich jetzt dein zweiter Gast oder Partner hier für diesen Podcast bin. Ich habe sofort zugesagt, weil ich wenige Leute kenne, die interessanter sind als du. Also du bist wahrscheinlich süß. Sogar, wenn ich wirklich drüber nachdenke, eigentlich niemanden. Also das kann ja nur gut werden heute. Und wir haben letztens durch Zufall, durch einen DNA-Test, den wir aus Spaß, wie man es so machen kann heutzutage, einfach beide mal gemacht haben, unabhängig voneinander und auch wirklich, ich weiß nicht, du hast glaube ich ein Jahr vorher gemacht oder so. Mhm. Da kam raus, wir sind Cousins.
Dritten bis fünften Grades oder so. Was?
Auf jeden Fall sind wir verwandt. Und das ist komplett verrückt. Also eigentlich ist es ein Familienpodcast.
Ja, das ist jetzt ein Familienpodcast. Lafer Lohmeier.
Um aber zu dir zu kommen, weil darum geht es ja, soll es ja heute auch gehen. Und da bin ich selber ja so gespannt drauf. Ich glaube, bei dir war das ja jetzt diese Weltreise, nennen wir es mal beim Namen, eigentlich irgendwann der logische nächste Schritt, meiner Meinung nach, als Beobachter, als dein Kumpel, als dein Freund, weil du warst ja schon immer so umtriebig und schon immer irgendwie auf der Suche, vielleicht auch nach dem Sinn des Lebens, was auch immer es ist, aber es hat dich schon immer irgendwas angetrieben, tief im Inneren, alles und jeden kennenzulernen. Und es gibt wenige Leute, die so schnell auch Leute wirklich kennenlernen, ne? Und sich auf verschiedene Situationen einlassen können. Deswegen würde mich eher interessieren, ne, aus meiner Sicht jetzt, was war der ausschlaggebende Punkt oder wie kam es dazu, von deinen immer wieder spontanen Trips oder Reisen in verschiedenste Länder sozusagen, so jetzt diesen Punkt zu haben, jetzt ziehe ich wirklich los und gehe wirklich auf eine Weltreise. Ich benenne das auch so. Ich sage auch allen, hey, ich bin jetzt weg und ich habe eine feste Route. Fast schon untypisch für dich, finde ich. Wie kam es überhaupt zu diesem Punkt?
Da haben jetzt so viele Sachen mitgespielt. Tatsächlich war dieser ganze Kommerz und die ganzen Agentur, die ich vorgemacht habe, GQ und die Fotografie, irgendwie hat mich das zu so einem Punkt getrieben, dass ich mal davon wieder ein bisschen ausreißen möchte und ich wieder ein bisschen mehr Künstler werden möchte, weil ich bin mal zu diesem Punkt gekommen, der Simon Lohmeyer, den man heute kennt, weil ich eigentlich mal Künstler war und sich aber nicht mehr so weiter irgendwie groß weiterentwickelt hat, in meiner Sicht. Und ich dann in so eine Kommerzblase gefallen bin und daraus wollte ich mich jetzt so ein bisschen entfernen und einmal die Welt im Ganzen sehen. Sonst verinseln wir immer so, wir fliegen irgendwo hin und dann hat man so sein Surrounding, man lernt dann vielleicht eine Stadt kennen und dann von dort aus vielleicht noch ein bisschen die Umgebung, aber ich wollte jetzt einfach per Landweg mal die ganze Welt erkunden und mich treiben lassen und auch, wie du sagst, nochmal mehr Leute kennenlernen. Also ich bin ja im Januar losgefahren, Ende Januar, und da muss ich auch sagen, mit der Familie, das war dann, glaube ich, der schwerste Teil davon, so loszulassen. Gerade weil so viele nicht nur um mich herum aufwachsen und man in diesem besonderen Alter ist es so schön, wenn man sieht, wenn so ein Charakter in die hineinfährt,
ja,
und
voll.
Man auf einmal checkt so, hey, das ist irgendwie ein total humorvolles Kind oder das ist ein total poetisches Kind oder ich weiß nicht. Und, ja.
Wie oft bist du jetzt schon zurückgekehrt von deiner Weltreise? Das würde mich nämlich auch interessieren. War es von Anfang an der Plan, relativ regelmäßig so in festen Abständen zurückzukommen, oder hat sich vielleicht einfach aus diesem, ich mache jetzt diese Weltreise und dann hast du da deine Erfahrungen gemacht und vielleicht hast du dann auch ein bisschen Heimweh? Was
das gehört auch dazu.
Auch was Schönes ist, finde ich.
Absolut.
Hat sich das dann irgendwie so entwickelt, dass du gesagt hast, komm jetzt, ich mache immer mal wieder so eine Pause davon.
Voll.
Du hast von beiden jetzt die Vorteile genommen und nimmst sie dir einfach, oder?
Ja, ich hatte auch einen Freund, der gesagt, so, es ist schon auch ein bisschen unromantisch, dass du es nicht durchziehst. Und ich denke mir so, hey, die Welt ist klein, wenn irgendwas ansteht, lass mich doch nach Hause kommen. Ich war einmal, es ist mein zweites Mal, dass ich jetzt wieder da bin. Beim ersten Rückflug sozusagen hatte meine große Schwester Geburtstag, die hatte ihren 40. und das war sehr wichtig für uns und auch für Familie, wie du sagst, sowas, dass man connected. Und jetzt war einfach, das zweite Mal, dass ich jetzt zurückkommen war, weil Pakistan, Afghanistan, Iran einfach so wild und anstrengend war und wirklich so von all den Reisen, die ich bisher gemacht habe, irgendwie das, was irgendwie mir am meisten zugesetzt hat. Und Oktoberfest war auch, und ich dachte so, hey, why not?
Gutes Timing.
Gutes Timing, um nach Hause zu kommen. Und ja, aber zurückzukommen zu der Abfahrt, weil es war in dem Sinne nochmal eine ganz andere emotionale Sache für mich, weil man wirklich so, ich habe im Rückspiegel noch, meine Familie hat mir noch gewunken, mein bester Freund stand da.
So wie man sich's vorstellt.
So wie man sich's vorstellt. Die ganze Bagage stand da und auch meine Katze, die hat wirklich gecheckt, dass ich irgendwie auf Reisen gehe. Ich habe die Tage davor, stand mein Bus schon bei mir im Garten, vom Tiny House, und ich habe die ganzen Sachen immer wieder reingetragen und auch mal wieder rausgetragen, wenn ich gemerkt habe, dass irgendwie ein Teil, da checkt man es halt sofort. Du trägst irgendwas in den kleinen Bus rein und so, fuck, das passt hier nicht. Das ist zu viel, zu schwer, ich glaube, kein Ort dafür. Und da hat diese Katze irgendwie die ganze, also Barney hat schon diesen ganzen Pack-Rhythmus da mitgemacht, und als ich gefahren bin, hat die mich so festgehalten wie noch nie. Wirklich eingekrallt, wirklich so mir die Arme festgehalten und hat voll gecheckt, dass ich irgendwie auf Reisen gehe. Ja, Wahnsinn, was
krass.
Wie so Tiere manchmal doch ein höheres Verständnis haben, als man eigentlich denkt.
Wie viele Sachen hast du dabei auf Reisen? Kannst du das grob sagen?
Das Schöne ist so, ich habe eigentlich allen Platz ausgenutzt. Ich muss jetzt sagen, über die letzten zwei Mal, die ich jetzt schon zurückgekommen bin, habe ich schon wieder Sachen nach Hause getragen. Weil
Souvenirs. Also
das auch Souvenirs und auch Sachen, die ich einfach nicht brauche. Aber ja, ich bin ein ganz schlimmer Sammler, du weißt, wie es bei mir ist.
Ja. Du hast doch sicher aus jedem Land was Schönes mitgebracht, oder?
Aus jedem Land, und dann meistens sind es immer Steine. Das sind irgendwelche Kristalle, Mineralien.
Ich kann mich früher an Schmetterlinge erinnern und sowas.
Ja, Schmetterlinge gibt es auch, genau. Also immer so, also irgendwie immer wilde Dinge, die ich unterwegs finde. Ich kriege damit auch immer wieder Probleme, weil jetzt habe ich aus Afghanistan, da gibt es Lapis Lazuli, das ist ein wunderschöner blauer Stein mit so Goldeinfassungen. da hatte ich irgendwie 3 Kilo im Handgepäck und dann, dann haben mich die Taliban wirklich am Flughafen, ich bin dann in Kabul, dann am Flughafen, dann da in zum Flughafen rein und da haben die mich alle 5 Meter gecheckt und haben immer diesen Stein rausgezogen und jeder hat gesagt, so, that's not allowed, that's not allowed. Ich so, Leute.
Weil das irgendwie so ein besonderes Gut ist, was sie haben und was sie hergeben wollen. Oder?
Ganz normaler Stein, also man kennt ihn ja auch, nur gibt's den halt dort vor Ort. Die wollten mich halt ärgern. Und ich habe halt, gegengehalten, mein Gott. Ich habe gesagt, natürlich kann ich diesen Stein mitnehmen. Am Ende habe ich ihn dann auch, saß ich dann beim Main Custom, weißt du, bei so einem Haupt vom Zollamt, dem Haupt-Taliban vom Zollamt. Und der hat das alles durchgewunken. Mit dem habe ich mich gut verstanden.
Das bewundere ich sehr. Wie machst du es, dass du gefühlt von nichts Angst hast? Also allein mal die Tatsache alleine, ne, durch wirklich viele Länder einfach durchzufahren und zu gucken, was passiert, glaube ich, das würden sich schon viele nicht trauen, aber bei dir ist ja auch wirklich so, und ich habe ja schon die eine oder andere Geschichte gehört, wir quatschen ja auch zwischendrin auch mal, wenn du mir erzählst, wie du deinen Bus wieder freikämpfst, weil der eine wollte auf einmal doppelt, dreifach, was auch immer, wie viel mehr Geld. Woher nimmst du die Eier, sowas in wirklich ganz fremden Gefilden und Ländern mit anderen Sitten, mit, ja, wo man vielleicht auch irgendwie der privilegierte Europäer ist, der da irgendwie auf einmal mit seinem Bus kommt und jetzt irgendwas möchte.
Ja.
Woher nimmst du die Eier, das immer so durchzuziehen? Und gibt es wirklich nichts, wovor du da Angst hast?
Ich glaube, es liegt an dieser Grundentscheidung, dass ich mich dafür entschieden habe, ich werde um die Welt fahren und komme, was wolle. So, was bleibt mir denn noch anderes übrig? Weißt du, so, wenn ich jetzt meinen Bus nicht freigekämpft hätte, dann wäre die Reise vorbei.
Nee, du hättest ja nur mehr Geld bezahlen müssen.
Ja, fuck that.
Aber das wolltest du nicht. Nein. Also, du kämpfst ja sogar sowas auf der kleinen Ebene, kämpfst du einfach durch, aus Prinzip.
Und ja, ich hab ja
davor habe ich großen Respekt mit Leuten, wo man weiß, und da geht es um ganz andere Dinge, die, ne, da. Es ist
Kulturen und
andere Kulturen und Sitten und vielleicht, ich persönlich kann ja sogar, wo war das denn mit dem Bus, damit wir das mal einmal
das jetzt war haben. Im Iran,
guck mal, wenn da jetzt dein Bus, da kommt einer wie du und der sagt irgendwie einen Preis und dann merkt er irgendwie so, boah, guck mal, ich glaube, der hat wirklich viel mehr als ich habe wenn der jetzt zurückkommt, dann sage ich einfach, das kostet das Dreifache. Ich kann das vom Grundprinzip, auch wenn es doof keine klingt, Frage, irgendwie verstehen.
Völlig, bin ich auch bei dir.
Aber dann musst du erstmal einen treffen, so wie dich, der dann kommt und sagt,
Nee,
dann hole ich jetzt die Polizei. Du hast die Polizei, glaube ich, geholt.
Ja,
ne?
genau.
Ja, also ich meine, das ist der Wahnsinn. Ich persönlich bin auch vielleicht ein Schisser, ne, der hier so in seiner Bubble lebt und hier und da unterwegs ist.
Aber ich weiß noch nicht,
ich hätte Angst, am Ende selber im Knast zu landen.
Aber da geht es darum, da verteidigst du dein Zuhause. Ich glaube, da kriegt man nochmal ein ganz anderes, weißt du, so wenn es um deine Frau und dein Kind, dein Zuhause geht, das, also so weit kann ich es jetzt nicht nehmen, aber mein Bus ist mein Zuhause.
Ja.
Da wollte mir jemand mein Zuhause wegnehmen.
Nee, so. Er wollte nur mehr Geld dafür.
Ja, aber er wollte mir mein Zuhause wegnehmen, wenn ich ihm nicht mehr Geld dafür gebe, ja.
Okay.
Aber da, ich habe ja auch irgendwie ein Budget und ich habe ein sehr großes Gerechtigkeitsempfinden. So, da kann ich leider.
Ich finde es Wahnsinn. Nee, und das bewundere ich sehr. Weil das ich glaube, ich würde immer nachgeben. Weil ich würde immer, ich würde die Konfrontation nicht suchen. Nicht überall auf der Welt, in Anführungszeichen, wo es vielleicht wirklich ganz anders läuft als bei uns.
Ja.
Und dafür habe ich großen Respekt.
Ich muss dir noch von einer so einer Konfrontation erzählen, weil eine ganz wilde Geschichte, als ich in Griechenland, in Thessaloniki, stehe ich am Strand mit meinem Bus. Das war so ein festgefahrener Strand, wo viele Autos auch stehen. Gerade am Wochenende dann auch irgendwie die Kids, weißt du, die dann da trinken und dann mit ihren Freunden dahin fahren und dann in den Autos sitzen, trinken, rauchen, whatsoever. Ich war schon ein bisschen müde. Und warum ich müde war, das muss ich danach auch noch erzählen, weil das ist richtig fucking crazy. Ich lag in meinem Bus, so, weißt du, Schlafbrille auf, irgendwie die Decke über den Körper gezogen und dann schon kurz vorm Einschlafen höre ich so plätschern, rechts an meinem Ohr. Direkt rechts, wirklich so 10 Zentimeter neben meinem Ohr höre ich so, keine Ahnung, einfach so das plätschert. Ich ziehe den Vorhang, so einen kleinen Spalt auf die Seite. Und schau so einem Dude in die Augen. Der hat direkt an meinem Bus.
Der pinkelt dich an,
pinkelt,
quasi. Der pinkelt dein Zuhause an, um wieder beim Thema zu sein.
Ja, der hat einfach mein Zuhause angepisst.
Was hast du mit ihm gemacht?
Ich hab erstmal, bei mir ist ein bisschen, ich muss sagen, es war eine dumme, eigentlich war es dumm, wie ich reagiert habe, weil es war eine Kurzschlussreaktion. Mhm. Ich habe die Decke so weggerissen, habe die Tür aufgemacht. Der Typ, als ich schon.
Der ist ja voll erschrocken, der meint es ja gar nicht böse, ne? Der wollte einfach ans Auto pinkeln.
Der wollte einfach ans Auto pinkeln, genau. Das Auto war dunkel,
Hast du bestimmt auch schon oft gemacht früher.
Das war halt ein Strand, ich dachte mir so, du kannst überall hinpinkeln. Warum an meinen gelben, süßen Bus? Ja. Der ist dann schon gesprintet, als ich da den Vorhang auf die Seite gezogen habe. Ich habe dann schon von innen gegen das Auto gehauen und ich habe den, glaube ich, zu Tode erschrocken. Und dann bin ich aber, es wurde noch viel schlimmer, weil ich habe den die Türen aufgerissen und bin rausgelaufen, dem hinterher. Mhm. Und dann ist der in sein Auto gesprungen. Hinten saßen noch zwei Girls, okay? Mhm. Die haben ihre Zigaretten noch aus dem Auto fallen lassen. Wow. Er macht den Motor an. Sand spritzt und ich bin noch so mit den Händen und hab das Auto noch so als ob ich es umstoßen möchte, weißt du, so richtig, richtig böse. Ich wollte sein
einfach
Auto.
Einfach, weil er dich angepinkelt hat.
Ja, weil er mich angepinkelt hat. Und dann waren die weg und ich stand da nackt auf dem Strand. Ich stand stark. Da nackig. Ich bin dem nackig hinterher. Der muss sich auch gedacht haben, so Halleluja.
Oh yeah.
Irgendwie so ein wilder Deutscher, der jetzt total ausflippt. Also das Bild hätte ich gern gesehen, wie jemand so aus dem Ort.
Das mir sehr gut vor.
Auch die armen Mädels, die da, keine Ahnung, ist so klatsch, klatsch.
Was lernen wir daraus? Nicht an fremde
Busse pinkeln. Absolut. Aber die Sache ist, warum es eine dumme Aktion war eigentlich von mir, weil da hätten ja auch fünf Burschen in dem Auto sitzen können, weißt du, und dem hätte es scheißegal sein können und dann hätte ich irgendwie noch ordentlich eins auf die Schnauze bekommen. So.
Das sind ja genau die Dinge. Ich persönlich hätte den Vorhang zugelassen und hätte gedacht, oh mein Gott, hoffentlich ist er schnell fertig mit Pinkeln, weil vielleicht ist es so ein Riesentyp, der mich jetzt hier verdrescht, wenn ich jetzt irgendwie Welle mache. Genau, eigentlich darum geht's. Dieses Furchtlose, das ist wirklich
gut, aber da bin ich schon ein bisschen, da bin ich meiner Meinung nach schon zu weit gegangen. Aber gut, es ist gut ausgegangen und ich freue mich noch immer über diese Gesichter, wie erschrocken die da davon gefahren sind. Fand ich ganz herrlich.
Und warum warst du müde? Das wolltest du jetzt auch nochmal erzählen.
Warum war ich müde? Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte, weil ich habe ein, das hatte ich dir auch schon erzählt, ein lesbisches Pärchen, die Kinder wollen schon seit vielen Jahren und einen Samenspender suchen. Mhm. Und ich nach sehr langen Gesprächen und viel Überlegungszeit entschieden habe, deren Samenspender, also wir haben uns zusammen dafür entschieden, dass ich deren Samenspender sein darf, genau. Mega. Und dass da irgendwann ein Kind kommen soll.
Und das hast du dann in Griechenland am Strand erledigt?
Die sind mir nachgereist sozusagen und die waren für ein Wochenende da.
Ihr habt das ausgemacht und dann habt ihr gesagt, okay, jetzt wo das alles entschieden ist, brauchen wir ja deinen Samen
genau.
Um es auszusprechen. Und dann habt ihr gesagt, kommt doch hier nach Griechenland, wir treffen uns und ich gebe alles, dass ihr
so viel Samen, wie ich
Spermien wie möglich mit nach Hause nehmen könnt.
Genau.
Im Flieger
nee, das läuft dann so. Wir haben das in Berlin auch schon einmal davor gemacht. Das ist die Becherchen-Methode. Ich wichse in den Becher und dann wird das aufgezogen mit der speziellen Spritze sozusagen und dann wird es eingeführt. Bei dem Prozess bin ich dann nicht mehr dabei. Ich mache einen Becher, verlasse den Raum, die Mädels machen ihr eigenes Ding dann.
Ja.
Das hatten wir schon mal in Berlin gemacht. Gut, das ist wie beim normalen Sex auch, wenn man Kinder möchte. Also es braucht halt ein paar Versuche, wie auch immer.
Ja, klar.
Genau, und die kamen halt zu ihrem Eisprung, kamen die nach Thessaloniki. Die hatten ein Hotelzimmer, da habe ich dann immer in ihrem Hotelzimmer verbracht, ins Becherchen gemacht. Dann habe ich sie angerufen, dann sind die zurückgekommen und dann haben die ihr eigenes Ding dann damit weiter sozusagen.
Selbstständig in Thessaloniki im Hotel.
Ja.
Während des Eisprungs.
Genau. Also die haben dann den Becher aufgezogen sozusagen, das selbst eingeführt und genau, das war sozusagen meine Thessaloniki-Wichszeit.
Also du möchtest eigentlich damit sagen, du warst so müde und lagst nackt im Bett, bis einer an deinen Bus gepinkelt hat, weil du mehrere Tage lang eigentlich durchgehend gewichst hast.
Genau.
Klar, logisch.
Ich war
Was man so erlebt auf seiner
ich
Weltreise.
War ausgelaugt.
Wow.
Wie lange
ist das jetzt her?
Das war, was war denn das? März? Im März wahrscheinlich, glaube ich, war ich schon in Griechenland. Genau. Schon eine kleine Runde her, auf jeden Fall.
Wie ist das weitergegangen, wenn ich fragen darf?
Das ging sich auch noch nicht aus mit dem Eisprung. Und jetzt haben wir es professionell, also ich war jetzt in Berlin in der Samenbank, das ist auch so geil, weißt du, gehst in so eine
wirklich... Hast du ein Konto auf der Samenbank?
Genau, cool. Ich habe ein Konto auf der Samenbank. Da hat mich dann auch so eine ganz süße Maus am Schalter so in die Hand genommen und mich in so einen Raum geführt. Weißt du, wie man sich, wie es in den Filmen ist, so eine fette Ledercouch, zwei Fernbedienungen, Riesenbildschirm und dann machst du Bildschirm an. Also da hat die mich dann auch alleine gelassen. Und dann hast du den ganzen Bildschirm voller Pornos. Wirklich so, wie man sich's vorstellt. Genau. Und da wurde es jetzt mein Samen sozusagen eingefroren.
Professionell.
Ja. Professionell. Okay. Genau. Ab jetzt wird es professionell weitergehen. Aber gut, wir wollten das jetzt mal so probieren.
Ja, klar.
Hat nicht geklappt, aber so.
Kann ja noch werden.
Kann ja noch werden. Eins nach dem anderen, genau.
Geil. Okay. Ja. Wir sind in Griechenland.
Wir sind in Griechenland.
Du hast ihn nicht erwischt. Er hat an den Bus gepinkelt, aber du wurdest auch nicht vermöbelt, weil alles am Ende hat es alles so gepasst. Ne? Du hast irgendwann den Bus gewaschen, alles gut. Wie ging es weiter? Wo bist du von Griechenland als nächstes hin?
Da ging es dann weiter Richtung Griechenland, kam dann Türkei. Genau, da ging es dann auch langsam Richtung meinen Geburtstag. Genau, 20. März, mein Geburtstag. Mein bester Freund Mario hat mich den habe ich in Istanbul eingepackt und wir sind so die Küste runtergefahren.
Geil.
Das war richtig nice. Geiles Wetter schon, langsam wurde es warm. Da komme ich dann später nochmal zurück. Als ich nämlich losgefahren bin, hatte ich teilweise also wirklich so minus 15 Grad und richtig
nachts.
Also wirklich im Bus und die Heizung nicht funktioniert. Da kommen wir gleich zurück zu. Genau, mit Mario haben wir dann, es gibt so eine App, die ist eigentlich ganz praktisch, wenn ihr irgendwie auf campen seid oder wie auch immer, das heißt Eye Overlander oder Park for Tonight, dann kann man checken, wo man so sich hinstellen kann, weil Leute schon irgendwie Erfahrung hatten mit den Orten und so. Da haben wir was rausgesucht, blöderweise nicht ganz zu Ende gelesen, einfach nur rausgesucht an so einem Strand, an dem wir wollten. Da sind wir dann so langsam runtergefahren in Izmir, also in der Nähe von Izmir, und haben aber beim Runterfahren, habe ich Mario schon gesagt, so, sorry, das ist so steil, das sind so große Steine, wir werden hier nicht wieder rauffahren können. Also cool. Ja, ich habe schon beim Runterfahren gemerkt, so ich kann nicht mehr einen Rückwärtsgang einlegen und jetzt können wir runter und schauen, dass wir da unten uns eine gute Zeit machen.
Und dann bleiben wir da.
Dann waren wir da halt für 2 Tage. Ein wunderschöner Strand, wirklich richtig geil, ganz alleine. Wir waren da wie so 2 kleine Kinder und haben uns irgendwann mal so eine Pappe gegönnt. LSD. Yeah.
Frage, wie kommt man jetzt an dem einsamen Strand dazu?
Das hatte ich schon dabei.
Vorher.
Das hatte ich schon von Anfang an mit auf die Reise mitgenommen.
Für den richtigen Moment.
Okay. Und das war, obviously, war das dieser Strand. Weil wir waren gefangen. So, warum nicht jetzt auch eine gute Zeit haben?
Den Gedanken kann ich absolut verstehen, ja.
Ja, und das war wirklich herrlich. Wie gesagt, Leute, das ist eine sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist eine serious Substance. Die sollte man echt nur nehmen, wenn man mit allen 2 Beinen...
Also ich zum Beispiel habe gar keine Erfahrung mit all diesen Dingen.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, das so detailliert wie möglich zu hören. Und dann irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich auch so ein bisschen Teil gewesen. Deswegen, ich glaube, was du sagen willst, ist, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden. Und wenn, dann nicht leichtsinnig und nicht alleine und am richtigen Ort, zur richtigen Zeit,
mit
den richtigen Leuten, mit einem Auffangnetz in Anführungszeichen, ne, was man sich vorher auch überlegt, was passiert, wenn es irgendwie doof läuft.
Absolut.
Ich glaube, das ist, was du sagen willst. Und wir wissen alle, wie du es meinst. Das ist
okay,
gut. Und jetzt zurück zu der Geschichte. Also, ihr wart an dem Strand in Izmir, nur ihr 2. Im Bus, hatte eine gute Zeit und dann kam der Moment, dass ich dachte, so, jetzt machen wir das. Und dann?
Das Schöne ist, wenn du mit deinem besten Freund irgendwie in der Sonne das nimmst und gute Musik hast, gut, wir haben schon Essen vorbereitet, wir waren wirklich wie so 2 Pfadfinderkinder, die sich so ein
Preppers,
was los ist. Ich meine, wenn wir jetzt ein Bein gebrochen hätten, sorry, dann wären wir ein richtig scheiß Ort gewesen. Dann hätte uns keiner, glaube ich, irgendwie gut. However, wir haben auf uns aufgepasst. Und dann hat der Trip angefangen und man kann es, ich weiß nicht, was ich da am besten erzähle, aber es ist so ein bisschen zum Beispiel Wasser oder Wolken, Luft und warum man bei LSD irgendwie Regenbogen sieht. oder warum man das so erklärt, dass man Regenbogen sieht. Das ist ganz einfach, weil auf einmal sich weißes Licht aufspaltet in alle Farben, in dem, was im weißen Licht enthalten ist. Also man ist es wirklich, es wird eine sehr bunte Welt. Das ganze Spektrum ist auf einmal da. Und auch Musik ist wahnsinnig interessant, wenn man so, ich liebe dann sowas wie Michael Oldfield, Tubular Bells zu hören oder weiß ich nicht, Genesis, so ein paar alte Sachen, und man wirklich sich so richtig reinfuchst in so einen Song und den auch irgendwie spürt und sieht und der irgendwie so visualisiert wird. Also wir hatten einen sehr, sehr intensiven, schönen, ausgeglichenen LSD-Trip, muss ich sagen. Die einzige Sache, die manchmal sind dann, wenn man sowas nimmt, fallen einem ganz einfache Sachen ganz schwer. Mhm. Zum Beispiel, ich bin Master im Feuer machen. Ja. Okay? Hab's nicht auf die Reihe gekriegt, so ein Feuer hinzukriegen. Es war alles da. Ja. Wirklich alles, um normales irgendwie Feuer am Strand zu machen. Aber irgendwie war das zu viel verlangt. Ja. Am Ende haben wir dann den Gaskocher unten im Sand eingebaut. Und haben so richtig und dann so die ganzen Blanken drüber, bis es angebrannt hat, dass man den Gaskocher wieder rauszieht. Ja. Ja. Nicht, wow. nicht die most proud. Proudest Moments, aber.
Ja, aber das ist doch das Schöne, dass du, glaube ich, da alles einfach so nimmst, wie es kommt und da in den Tag hineinlebst und manchmal auch mehrere Tage draus machst, wenn du dann da bist. Frage, wie seid ihr dann wieder von dem Strand weggekommen, nachdem du ja eigentlich meintest, man kann nicht mehr hochfahren? Ja. Ging's doch oder habt ihr irgendwen mit einem Traktor geholt? Oder?
Du hast es auf den Punkt gebracht. Wir sind, glaube ich, 3 Stunden dann diesen Hang da raufgelaufen. Es war echt ein langer Berg, eine lange Strecke, die wir da runtergefahren sind, und finden irgendwo im ersten Dorf einen Dude mit so einem alten Traktor, haben ihm das mit Hand und Füßen erklärt. Mhm. Der hat kein Englisch gesprochen. Mhm. Der hat aber trotzdem, ich glaube, der hat relativ schnell verstanden, dass wir einfach mit dem Auto verloren.
Sagt er gleich, war der so.
Krass. Ja, genau. Und der ist dann mit uns dann auch eine Stunde, der Traktor fährt ja auch nur keine Ahnung, seine 25 km/h, sind wir da zu diesem Strand runtergetuckert. Der hat echt jede 10 Minuten so, und, wo ist euer Auto? So, wo sind wir hier?
Ein kleines, wir sind gleich da.
Ja, und dann hat er wirklich den Bus an seinen Traktor gehängt und uns durch diese abnormal steilen Krass. Hang da wieder raufgezogen. Also Glück gehabt. Davon gibt es auch Footage, das werde ich euch auch bereitstellen, weil es sah schon sehr nett aus, wie dieser uralte rote Traktor uns da diesen Strandweg da wieder raufzieht. Aber ist auch, das Auto ist, ich meine, das ist ein 84er Baujahr, der hat nicht so viel, der hat 50 PS.
Das ist nicht viel, ne? Dann bergauf mit ein bisschen Zeug drin, dein ganzer Hausstand ist ja da drin.
Und oh ja, absolut, da ist alles oben mit drauf. Aber ja.
Okay.
Das war auf jeden Fall ein kleiner wilder Ritt darunter und wieder rauf. Und dann paar hundert Meter, nachdem wir da wieder frei gefahren sind, ist die Kupplung kaputt gegangen. Da hat uns dann der ADAC, die Gelben Engel, Bestes, muss ich wirklich sagen.
In der Türkei,
sofort ab, innerhalb von einer halben Stunde. Wirklich, die waren schneller als München. war einer von denen da, und die haben uns dann nach Antalya gefahren. Und das war eigentlich auch ganz lustig, weil wir waren nachher halt der ganze Bus auf dieser Liegefläche hinten.
Und ihr auch? Oder
ja, wir lagen hinten richtig gechillt, haben einen gebufft.
Ach Gott, herrlich.
I'm sorry, ja.
Nee, ist so okay. Ja.
Krass. Und dann sind wir da ganz safe in Antalya angekommen, und da wurde es dann auch wieder schnell repariert. Genau. Und jetzt nehme ich euch direkt zurück von diesen warmen Gefilden in diesen kalten Anfang, als ich losgefahren bin. Wenn ich so einen Sprung machen darf.
Wir haben gesagt Januar, ne?
Januar,
bist du dann erstmal wahrscheinlich durch Österreich und sowas durch, oder?
Genau, mein erster Tag, das war eigentlich ganz süß, weil mein erster Stop war in Wien. Da hatte gerade ein Freund ein Restaurant aufgemacht.
Mhm.
Und da am Abend dort Fine Dining. Ich habe mit dem Bus direkt vor der Tür geparkt.
Geil.
Wir haben da auch irgendwie zu viel getrunken. Mhm. Und dann bin ich rausgetorkelt, 2 Meter in meinem Bus gefallen, geschlafen, morgens aufgewacht, durfte dann da in diesem Fine Dining Restaurant da irgendwie noch Zähne putzen und mich frisch machen auf die Toilette. Und dann, das war irgendwie so ein schöner Start, weißt du, so noch nicht so ganz entfernt von zu Hause. Und
man hat alle noch verstanden.
Ne? Man hat alle noch verstanden. Oh mein Gott, genau, das ist das letzte
Deutsch. Das ist ein feines Detail, aber ich glaube jetzt so... Auf die ganze Reise gesehen, passiert das ja dann nicht mehr so oft.
Du hast vollkommen recht. Und dann ging es ja direkt so Ungarn, über Rumänien, das war, also da sind auch so Kleinigkeiten passiert, aber wie auch immer. Dann, ja, Rumänien war ich crazy, weil da war ich auf der Suche nach so einer Eishöhle, die ich dann auch gefunden habe, aber auch verrückt, wie der Bus das da auf den Berg geschafft hat. Es war alles vollgeschneit. Und da habe ich dann oben auf dem Berg gepennt und da hatte ich dann minus 15 Grad über die Nacht.
Boah.
Also auch so, dass die Batterie, die eigentlich meine Standheizung betreibt, nicht funktioniert hat, weil es so kalt war. Und dann, gut, der Schlafsack, den ich dabei hatte, der hatte genügend, der hat mich auf jeden Fall warm genug gehalten. Ja, kannst du dir nicht vorstellen, minus 15 Grad.
Ich versuche es mir gerade vorzustellen, das beeinflusst ja dann auch alles, ne? Also du bist ja jemand, der auch Kameras und Handy und alles mögliche mal dabei hat, alles festhalten will und dann kannst du es wahrscheinlich auch nicht mehr laden und dann...
Absolut, nichts mehr davon.
Ist auch für die Psyche, glaube ich, was, ne? Wenn es so kalt ist, grundsätzliche Frage, ganz off-topic jetzt, aber lieber verbrennen oder quasi verkühlen, also irgendwie einfrieren? Also... Was wäre wohl vermeintliche Bessere? Also was fändest du schlimmer?
Wenn man
verbrennt oder wenn man tatsächlich im eiskalten Wasser erfriert?
Ich glaube, man muss erfrieren ist einfacher, weil dein ich glaube, du checkst es.
Es ist wahrscheinlich
bisschen
von der Vorstellung ein bisschen weniger schmerzhaft, weil Verbrennen, glaube ich, sofort sehr, sehr doll wehtut.
Hast du mal gehört, dass...
dass wir jetzt so abschweifen, aber weil du es gerade so erklärst.
Ja, ich glaube, es gibt sogar so ein Phänomen, dass wenn man erfriert, dass man sich dann auszieht, weil man so einen Moment hat, dass man denkt, dass es einem zu heiß wird. Also der Körper trägt einen
aus.
Ja, genau.
Okay, krass. Okay,
aber ja, ich war zu deinem Bus. Aber es hat mich tatsächlich, ich habe auch in dieser Erfahrung habe ich mir schon auch gedacht, so wow, die Menschen, die auf der Straße leben und mit solchen Temperaturen zu tun haben, also es ist echt eine Nummer. Also
absolut.
Ich war in meinem Schlafsack völlig eingepackt, noch Mütze und dann schaut nur die Nasenspitze so aus dem Schlafsack raus und bin ich morgens aufgewacht. Und dann war von innen alles vereist.
Ja, ja.
Wegen meinem Atem, ich weiß nicht, es war alles innen, war Eis, alles Obst, alles, was ich an Lebensmitteln hatten, war eingefroren. Olivenöl war hart.
Krass.
Ich mach meinen Kühlschrank auf, da halt 5 Grad drin. Besser, der war einfach, mein Kühlschrank war wärmer als mein ganzes Zuhause sozusagen. War ein komisches Gefühl, aber hat man auch überlebt. Ich habe dann aus dem Fenster geschaut. Ich habe einen Typen gesehen, der ohne Handschuh draußen gerade so Schnee geschippt hat. Ich war so, Halleluja.
Das ist Gewohnheit, ne?
Gewohnheit. Also, ja gut, ich bin dann so ein paar Meter mit dem gelaufen, weil ich einen Kaffee trinken wollte. Da gab es so eine kleine Botzen. Und da hat er sich erstmal einen großen Schluck klaren Schnaps eingeschenkt. Also das war 8 Uhr morgens.
Das wärmt von innen wahrscheinlich.
Da habe ich kapiert, warum der... keine Handschuhe
drin. Das kommt ja nicht von irgendwoher, ne? Also auch irgendwie Russen oder sonst wer, ne? Das ist ja da so ein Ding, dass man, je kälter es wird, desto mehr trinkst du halt mal zwischendrin alle mal so einen kleinen Wodka oder so.
Ja.
Das muss ja irgendwie auch irgendwoher kommen. Das muss ja Sinn machen. Okay.
True.
Also du bist aus der Kälte.
So, das erinnert mich noch an ein Bild, weil ich habe richtig geile, so hasengefütterte, geile Schuhe von meinem Vater noch, die er schon getragen hat. Richtig warme Bergsteigerschuhe, die dann irgendwann mal nicht mehr gehalten hat. Ich habe aber so richtig so, so Alaska-Handschuhe von, keine Ahnung, von so einer Wintermarke und habe dann irgendwann mal beim Autofahren habe ich meine Füße in die Handschuhe gesteckt zum Autofahren. So auch so ein lustiges Bild, wenn man so seine Füße schaut und die stecken in so großen, fetten Handschuhen, weil die gerade irgendwie wärmer sind als deine eigenen Schuhe. Aber gut, das sind halt so Momente, da muss man durch.
Da muss man durch. Was ist dann die Devise? Schnell weiterkommen, wo es wieder wärmer wird? Ich meine, zu der Jahreszeit, da muss man schon ein ganz schönes Stück fahren erstmal, ne?
Das ging dann aber so über Rumänien, dann war ich noch kurz in Bulgarien, weil die Jungs von Sophia Monaco, die haben mal meinen Bus gebaut und hergerichtet. Da habe ich nochmal 2, 3 Sachen machen lassen, wie das Solardach oben drauf montiert. Genau, da war ich noch mal ein paar Tage und dann ging es über Albanien, auch über so einen üblen Berg Richtung Meer. Und dann ging es dann auf einmal, wenn man am Meer ist, ist auf jeden Fall schon schöneres Wetter und sehr viel entspannter. Das war dann, also dieser Berg war noch ein Riesenhindernis für mich. weil der eigentlich nur für Geländewegen gemacht wurde. Und wie ich da rauf und runter gekommen bin, weiß ich nicht. Also da mache ich bis heute 3 Kreuze, weil ich glaube, das war mit das Wildeste, was das Auto je erfahren wird, weil ich lerne auch aus meinen Fehlern und ich muss nicht jede Bergstraße und jeden Abhang runterfahren, weißt du, irgendwann denkst du auch so.
Ich weiß doch jetzt, dass ich wahrscheinlich nicht mehr hochkomme, ne?
Genau, so, man kennt, aber das ist das Schöne, das war der, solange man so in so einem europäischen Raum, es hat sich das noch so sicher alles angefühlt, weil ich weiß, ich werd überall rausgezogen oder ich habe hier noch mein ADAC, der greift und was. Aber dieses Grenzen austesten war wichtig, weil jetzt, weißt du, jetzt wo ich in Pakistan, Afghanistan bin, dann will man solche Fehler nicht mehr machen.
Absolut, verstehe ich. Wie war Albanien? Das ist nämlich meiner Meinung nach, oder so wie ich es mitbekomme, auch immer mehr auf dem Schirm vom herkömmlichen Tourismus.
Ja, ja.
Kurze Anekdote oder so dein Fazit zu Albanien, das würde mich interessieren.
Es war, also ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Ich glaube, es auch so, das ist eine Sache, was mich ein bisschen nervt an Auswärtigen Amt und an solchen Plattformen, die halt vor solchen
diese
Ländern.
Diese Warnungen,
die,
ne?
Ja, die vor solchen Ländern noch warnen. Wo ich mir denke, so, du, also da kannst du auch über die Ramblas laufen und von einem LKW überfahren werden. Also, egal, das ist ein blödes Beispiel, aber.
Aber leider theoretisch ist auch, es so, ne? Also, es ist vielleicht ein bisschen typisch deutsch, dass man lieber zu viel warnt, als dass einem wer vorwerfen kann, dass man das nicht halt gewarnt hat, aber passieren kann immer was.
Genau. Genau.
Okay, und wie hast du es wahrgenommen?
Also wirklich wie so ein schönes Kroatien. Also es ist ja zwischen Kroatien und Griechenland und so fühlt sich es auch an. Also es waren, als ich diesen Berg runtergefahren bin, kommt man erstmal an so einen Fluss und das ist der einzigste noch natürliche Fluss Europas, der nicht wo irgendwie Menschenhand dran gekommen ist. Also der ist noch genauso gelaufen wie vor tausenden von Jahren. Wunderschön. Und dann ist man auch relativ schnell am Meer und da hast du hast Buchten und Strände und Natur und wirklich, also in einer Form, die man sich in der Nähe zu Deutschland gar nicht erträumen lassen kann. Also und dann hast du wahnsinnig gute Restaurants, Beachclubs. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe eher den südlichen Teil von Albanien gemacht, der dann schon sehr nah an Griechenland dran ist. Und kann ich eben jedem wirklich wärmsten empfehlen. Man ist, glaube ich, schnell da aus Deutschland. Eventuell kannst du mit dem Auto selbst runterfahren oder halt einen Flieger nehmen. Und man hat wirklich wahnsinnig schöne Natur um sich herum. Kann ich wirklich empfehlen. Also sonst für Albanien bin ich relativ schnell durchgerusht. Das ist auch ein kleines Land. Dann war und ich irgendwie mehr in Griechenland auf dem Schirm hatte, was ich sehen wollte. Da kamen dann so, weißt du, so Sachen, die wie Olympia, solche Orte. Ja. Meine Oma hatte sich ja für die Olympiade in Helsinki damals qualifiziert, hat dann aber leider, was heißt leider, mit meinem Opa ist es ein bisschen enger geworden, sonst würde es mich jetzt nicht geben. Also ist auch wichtig, auf irgendeine Art und Weise, aber deswegen war das ein wichtiger Ort für mich. Olympia war wahnsinnig schön zum Anschauen und genau. Dann gab es noch einen verrückten Ort in Griechenland. Wir kennen den aus dem Film 300, wo die 300 Spartaner gegen die Perser kämpfen. Das ist in Thermopylen. Wahnsinnig schöner Ort, kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Da ist jetzt mittlerweile, gibt es da so heiße Quellen, wo man wunderschön kämpfen kann und so einen heißen Fluss, in dem man Tag und Nacht sitzen kann und irgendwie in die Sterne guckt. Und da waren so 2-3 Aussteigerfamilien, die ja, deutsche Aussteigerfamilien.
Wirklich?
Ja, wirklich. So mit ihren Kindern. Eine alleine.
Durch Zufall getroffen.
Ja, die standen auch. Und eine Mutter mit ihren 3, die hatte 5 Kinder. Mhm. Und die alleine mit den Kids ist irgendwie in Deutschland irgendwie abgehauen. Aber ja, also so ein bisschen.
An deren festen Platz oder waren die auch immer so auf der Durchreise?
Auch so auf der Durchreise, genauso wie ich.
Ja, dann sollte es ja so sein, dass ihr euch trefft.
Ja, es war auch sehr süß, weil die Kids waren, wenn die alle die gehen alle nicht zur Schule, selbst so irgendwie.
Selbstversorger einfach.
Selbstversorger, auch was Schule anging. Und ich fand es irgendwie abgefahren zu sehen, wie, weil wir kennen unsere deutschen Kinder so und wie die hier zur Schule gehen und was da passiert und was denen gelehrt wird und wie weit die sind in ihren bestimmten Altersstufen. Und die Kids waren einfach so smart und so weit. Ich habe das Gefühl, dass sie halt jeden Tag irgendwie neue Leute kennenlernen, neue Sprachen kennenlernen und auch irgendwie so wahnsinnig interessiert sind, was so in der Welt abgeht. Also die Kids von diesen Aussteigerfamilien fand ich sehr bemerkenswert. Die haben mir sehr viel Freude gemacht.
Ich erinnere mich, ich glaube, war das da, dann hast du den irgendwie Movie Night bereitet auf deinem Bus oben mit dem
Kino? Ja, genau. Das war sehr süß. Da habe ich das erste Mal das Kino draußen aufgebaut. Und wir saßen da abends. Das war so süß. Ich mit diesen ganzen.
In diesen Quellen?
In diesen heißen Quellen. Wir saßen in diesen heißen Quellen zu 10. Weißt du, ich hatte die ganzen Kids um mich herum und die Eltern. Und dann haben wir meinen Freund der Wasserdrache geschaut. Oh, das war wirklich so ein süßer Abend.
Wahnsinn.
Ja, auch ein schönes Bild. Das muss ich auch noch irgendwie hier in die Shownotes oder sowas packen.
Bitte, ja. Also ich kann mich wirklich bewusst dran erinnern und dachte mir schon so, ach, der Simon. Da hat er wieder welche kennengelernt. Da hat er wieder... Also geil irgendwie, ne? Das ist ja dann, ich glaube, schon ein Riesen-Highlight, wenn man irgendwo in der Pampa Leute trifft, mit denen man gut auskommt, die irgendwie eine interessante Geschichte zu erzählen haben. Absolut. Und auf einmal kannst du den Kids da irgendwie so ein Kino bereiten, das ist doch. Also,
wir haben uns ja gegenseitig alle, das war schon sehr süß, alle irgendwie gut getan. Mhm. Also auch, ich bin da angekommen und dann stehen dann schon die ganzen Camper, die schauen alle so aus, als ob die sich so schon irgendwie kennen oder wie auch immer. Und dann, wie du vorhin schon gesagt hast, wie lernt man jetzt die Leute kennen?
Ja.
Ich habe mir ein Bierchen aufgemacht und dann genau in dem Moment, wo es pfff macht, schreit.
Warte mal, hast du es auch gehört? Irgendjemand hat hier ein Bier aufgemacht. Wir müssen uns vorstellen.
Das war so geil, weil dann ruft ein anderer Deutscher rüber. Mhm. Nee, hast du noch albanisches Bier?
Wirklich?
Ja, ich weiß nicht, wie es hieß, aber der ist total auf dieses albanische Bier abgefahren. Geil. Ich hatte, glaube ich, noch 3-4 im Kühlschrank und habe den dann 2-3 rübergetragen.
Klar, logisch.
Und so wurden wir sofort Freunde.
Ja, klar.
Na klar. Die Deutschen sind auch so Wahnsinn, oder? Ich denke, kannst du mit so einem Bierchen...
Ja, ich glaube, das ist für dich wahrscheinlich interessant zu beobachten, von Land zu Land, wie man die Leute kriegt, in Anführungszeichen. Ne? Wie man so den ersten Gesprächsansatz findet, wie man mal so reinkommt, Smalltalk-mäßig oder was auch immer, wie man eine Beziehung aufbaut.
Absolut.
Da gibt es bestimmt Riesenunterschiede, aber ja, der Deutsche vielleicht gerade auf dem Campingplatz, ob es dann ein richtiger Campingplatz ist oder irgendein abgelegener Ort, den kriegt man halt mit einer Dose Bier oder so.
Mit einem Bierchen. Krass. Aber auch eine Woche später war ich in einem anderen süßen griechischen Ort und das war gerade Fasching.
Mhm.
Und alle waren, das war eigentlich, also so was zum Menschentreffen geht, wahrscheinlich die lustigste Geschichte. Weil ich kam da in die Bar, ich hatte halt normale Klamotte an, alle waren verkleidet.
Mhm.
Ich war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gepackt für Fasching in meinem Bus. Und dann sagt der Typ von der Bar, wir haben noch ein Zimmermädchen-Outfit für dich. Willst du das nicht haben? Dann habe ich mich da in der Bar umgezogen und war auf einmal 5 Minuten später Zimmermädchen.
Geil.
Weißt du, so richtig wie aus dem Porno.
Geil.
Sag ich also mit so einem kurzen Rock und keine Ahnung, mit so einem Ding auf dem Kopf. War auf jeden Fall schon mittendrin in diesem ganzen Geschehen in dieser Bar. Es waren irgendwie über den Abend alle kennengelernt. Habe mich ganz gut verstanden mit so einem älteren Mann. Und wir haben einen nach dem anderen gesoffen und er sagt, hey, du weißt, meine Tochter heiratet morgen.
Mhm.
Willst du nicht zur Hochzeit kommen?
Krass.
Ja, also richtig, richtig sweet.
Ich glaube, das würde in Deutschland sehr selten passieren.
Ich glaube auch.
Also wir weiß gar nicht, wo der dann sitzen soll. Und wir haben ja schon alles abgegeben und dann jetzt nochmal die Excel-Liste aufreißen, weiß ich nicht.
Jetzt mal ganz
überspitzt.
Wo setzen wir den hin? Ja.
Mann, wie schön. Und dann bist du auch hingegangen zur Hochzeit, oder?
Ich bin ein bisschen ausgenüchtert und bin dann zu dieser Hochzeit gefahren und saß dann
kannte da. Kanntest niemanden?
Ich kannte,
außer dem Vater der Braut. Ich meine, das ist ja schon mal.
Also das ist auch strange. Also ich habe mich auch irgendwie schlecht gefühlt, weil dann stellt dich der Vater so der Braut vor. Du bist auf einer Hochzeit
von... Der war gestern noch Zimmermädchen, habe ich ihn einfach gefragt.
Der war gestern. Ja, so.
Aber wie kam es beim Brautpaar an?
Die waren Zucker, die waren alle richtig, richtig süß. Also ich war dann auch an so einem Tisch, wo so ein bisschen deren internationalen Freunde saßen und irgendwie habe ich da schon reingepasst.
Ja.
Und dann trinkt man so seinen Uso und seinen Wein und dann tanzt du auf einmal mit 150 Leuten im Kreis. Ja. Und ich muss aber auch sagen, ich bin kein Grieche und ich bin kein Kreistanzer gewesen bisher. Und ich habe es auch nicht so gut hinbekommen, aber du.
Das war egal,
das
oder?
Das war am Ende egal. Das war trotzdem.
Hast du noch Kontakt? Das würde mich generell interessieren. Hast du noch Kontakt zu vielen deiner Begegnungen, die sehr temporär ja waren, aber ich meine, du warst immerhin auf deiner Hochzeit. Also ja, bist du connected zu den Leuten?
Ja, mit dem Vater schreibe ich noch. Ja,
wirklich?
Ja, der ist süß. Und immer wieder, man hat Leute, die kommen und gehen, auch so aus der Erinnerung irgendwie, und manche bleiben auf jeden Fall enger. Ich hatte auch so im Iran mit Mohammed, einem Freund, mit dem ich dann da immer mehr oder viel zu tun hatte. Da erinnere ich mich noch ganz genau, als wir dann wirklich uns verabschiedet haben, dass ihm wirklich die Tränen runtergelaufen sind. Oh, so, das ist echt so. Und da checkst du auch manchmal so, was, ich meine, was du da vielleicht auch anstellst oder wie deep so Connections werden können auf so einer Reise.
Fand ich, das ist auch wunderschön.
Nein, das ist wunderschön. Ich bin dann auch so emotional, mir sind die Tränen auch runtergelaufen. Also es ist so, okay, wow, das ist irgendwie berührend, und dann wird einem auch bewusst so, der sieht das vielleicht auch, er weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nochmal in den Iran komme oder ob man sich wieder sieht oder ob das jetzt einfach auch dann abgeschlossen ist von der physischen Begegnung.
Ja.
Aber ja, also viele bleiben, viele gehen, aber irgendwie ist es ja...
Das weiß man ja so im Leben auch nie so richtig. Man sollte ja, glaube ich, jeden Tag so leben, als wenn man sich eben nicht sicher sein könnte, auch wenn es blöd klingt oder hart klingt, dass alles selbstverständlich ist. Ne? Auch die Personen in deinem Leben. Es kann immer irgendwas passieren, überall auf der Welt und jedem Einzelnen so. Egal, ob man was dafür kann oder nicht, ob es ein Unfall ist. Es kann alles passieren, meiner Meinung nach. Und deswegen sollte man eh jede Begegnung so nehmen und nie im Streit auseinandergehen. Und wenn man neue Leute kennenlernt, die man mag, dann sollte man wahrscheinlich wirklich auch schauen, dass man alles hat, wenn man fährt. Ne? Dass man entweder alles besprochen hat und sich sicher ist.
Ja.
Oder dass man halt so connected ist, dass man auch irgendwann mal, und wenn es in Jahren ist, sagen kann, hey, hier, ich bin's. Wie geht's? Was machst du?
True.
Alles gut. Oder?
Absolut. Bin ich voll bei dir. Ich muss auch sagen, so was mir auch aufgefallen ist, was wahnsinnig gut tut in so Familien und Freundschaft, dass ich, dass man einfach ab und an mal jemanden anruft.
Ja.
Es einfach macht. Ich habe auch so einen anderen, den kenne ich von der Sitz, der ist mittlerweile in seinen 80ern, der hat Parkinson, und der hat mir immer ganz viel meine Fotografien gedruckt. Mhm. Und irgendwie auf der Reise mal an ihn gedacht und dann ihn angerufen. Es ist so, das ist so, das schwankt so zwischen Business und, aber halt, weil man ist sehr freundschaftlich miteinander. Und das hat ihm sehr viel bedeutet. Also von seiner Reaktion und von dem Gespräch, dass jemand an dich denkt und dass er dich anruft und sich die Zeit nimmt. Und was heißt schon Zeit? Weißt du, wir sind alle immer so ein Bam, Bam. Und irgendwie sind 5 Minuten schon irgendwie immer zu kurz.
Ja. Ich glaube, oft ist es eher eine Ausrede, ne, in der heutigen Zeit und Welt, zu sagen, man hat keine Zeit, weil ich glaube, man hat für alles Zeit, wenn man will, quasi. Oder man findet die Zeit und man findet eine Lösung.
Ja.
Man muss es halt ganz bewusst machen und man muss vielleicht auch einfach ein bisschen kreativ werden. Ne? Meine Lieblingsausrede ist ja, ich kenne Sport, weil ich hatte keine Zeit. Das ist ja Quatsch. Man kann, also wenn man eine Stunde Sport machen will, dann muss man halt eine Stunde früher aufstehen und es machen.
Ja, absolut.
Aber man macht es halt nicht. Aber man kann, finde ich, das muss man sich bewusst machen, nicht immer einfach nur sagen, nee, keine Zeit. Weil es gibt immer irgendwie einen Weg. Und ich finde es schön, wie du es beschreibst, deine einzelnen Begegnungen. Und das waren ja jetzt auch schon wirklich, wirklich sehr viele, oder? Wir sind jetzt, gehen wir wieder auf den nächsten Winter zu.
Ja.
Also nicht mehr lange, dann bist du ja mit 2 Unterbrechungen ein Jahr unterwegs. Also.
True. Da sind schon sehr viele Menschen einem über den Weg gelaufen. Und dann, also auch ab Iran, muss ich sagen, hat sich nochmal extrem geändert, wie Leute auf einen zugehen.
Mhm.
Das kennen wir hier gar nicht. Also ich habe das, mich aber echt ver... Also als ich dann von der Türkei ging, dann Georgien, Armenien, in den Iran, und dieser Cut von Armenien in den Iran reinzufahren, da war irgendwie der größte Sprung, was so Menschlichkeit oder also was der Unterschied an Menschen irgendwie sein kann. Und auf einmal hat man ganz viele Menschen am Fenster, an seinem Fenster, die einen fragen so, hey, möchtest du mit uns Abendessen, Mittagessen? Ja. Kannst du einen Tee mit uns trinken? Was dir in den Ländern davor nie...
Einfach, weil sie auch interessiert sind,
einfach
oder?
Nur wahnsinnig interessiert, ja. Und weil sie einfach so gastfreundlich sind, dass es in deren Seele und in dem Körper schon so verankert ist, dass man einen Fremden zu sich nach Hause einlädt. Das würde uns nie einfallen. Ich bin noch nie in Deutschland von einem Fremden in den ersten 5 Minuten nach Hause eingeladen worden. Ja. Also so würde ich das jetzt mal beschreiben oder runterbrechen. Absolut. Und dort passiert dir das 3-mal am Tag.
Krass.
Da sitzt du, ich bin da teilweise aufgewacht morgens und da ist ein Vater. Da
stand die schon Schlange. Wie beim Amt.
Tür auf.
Herr Lohmer, ich will einen Termin. Ich will Sie mal einladen.
Ja, nicht ganz so arg, aber so ganz süße Momente. So ein Vater mit seinen 2 Töchtern ist vorbeigefahren auf dem Motorrad und ist dann auch vor mir so gehalten, damit ich auch stehen bleibe.
Ja.
Und hat mich dann gefragt, ob ich nicht zum Frühstücken kommen möchte. Und da habe ich mich dann auch drauf eingelassen. Und der hat auch kein Englisch gesprochen. Man muss das irgendwie mal so über Google Translate und so regeln. Aber
das ist eigentlich geil, dass man so Hilfsmittel hat.
Wahnsinn, ja. Okay. Heutzutage so miteinander sprechen kann.
Teilweise. Und er spricht dann auch seine Antwort rein und es wird dir übersetzt, so
ja,
ungefähr?
Ja, du kannst das Handy reinsprechen. Der spricht quasi rein und es kommt dann auf Englisch raus und andersrum genauso.
Geil.
Und so haben wir dann irgendwie, saß ich dann in seinem Wohnzimmer und der hat dann noch seine ganze Familie eingeladen. Und dann auf einmal sitzt du da mit Oma und Opa beider Seiten, den ganzen Kids und also schon irgendwie eine sehr süße Welt. Eine süße Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Da, ich glaube, da lernt man auch was davon und nimmt es so ein bisschen mit, weil.
Also, du hattest das, glaube ich, schon vorher, ne? Dieses sehr offene und du würdest jemanden schon zu dir ins Tiny House einladen. Relativ schnell, aber vielleicht jetzt noch schneller und dir ist jetzt wahrscheinlich noch bewusster geworden, was für eine schöne Eigenschaft das ist. Ich möchte gerne eine bestimmte Begegnung hervorheben, wenn ich darf.
Bitte.
Ich glaube, du hast ja auch noch jemanden Besonderen kennengelernt auf dieser Reise. Möchtest du darüber sprechen oder soll ich dir einfach weiter lauschen? Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wo, wie, unter welchen Umständen. Und was hat dich dazu bewogen, im Nachhinein zu sagen, komm, das war schon anders als die restlichen Begegnungen bisher?
Also, wie ist das gelaufen? Ich meine, ich habe ja irgendwie, hatte ich mich entschieden oder irgendwie war so ein Ding, ich will diese Weltreise, die werde ich jetzt alleine durchziehen. Mhm. Komme, was wolle, aber dann kommt halt dann doch so ein Moment, da war ich. Das ist eigentlich ganz schön, weil ich habe in Georgien, in Tiflis, kann ich auch wirklich empfehlen. Tiflis, wahnsinnig geile Stadt, geiles Land, Wahnsinnsessen. Habe ich einen Libanesen, einen Deutschen und eine Russin kennengelernt.
Mhm.
Und die, mit denen war ich so 2-3 Tage unterwegs. Und da hatten wir auch noch, also hatte ich auch noch mal so ein ganz bisschen wilderes LSD-Erlebnis. Die haben so einen Berghain wie in Berlin, aber in Tiflis, aber noch viel wilder, viel dunkler, viel, viel darker. I don't know, von jeder, von der Musik, von allem. Und dann haben, ich weiß nicht, warum wir es gemacht haben, haben wir halt da drin auch LSD genommen.
Mhm.
Da waren wir nach 3 Stunden dann wieder draußen, weil wir uns nicht mehr ausgekannt haben.
Ja.
Und ich glaube, irgendwie so 1-2 Tage später ruft mich Bilal an, der Freund aus dem Libanon, und sagt so, hey, wo bist du? Und ich war schon im Bett, ich war schon im Bus, ich hatte schon meine Schlafbrille auf und dann schickt er mir noch einen Standort, eine Location und ich dachte so, okay, ich kann gerade eh noch nicht einschlafen und dann bin ich da hin. Das war eine Bar, so eine Outdoor-Bar in Tiflis, Mutant Bar heißt die und da ist mir dann ein Mädchen an mir vorbeigelaufen. Und ich bin wirklich immer sehr, also wenn mir jemand wirklich gefällt, dann bin ich so richtig schüchtern.
Wirklich?
Ja, das glaubt man nicht, aber da kriegt es gar nicht.
Kann man sich schwer vorstellen.
Das kriegt man bei mir, da kriegt es gar nicht auf die Reihe.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe es nur geschafft, Hallo zu sagen.
Mhm.
Sie hat mich angelächelt und ist weitergegangen. Da war es. Und dann dann über die Ferne nochmal irgendwie ein paar Blicke hin und her geworfen. Und dann hat mir Billa so einen Arschtritt gegeben und gesagt: So, jetzt go.
Auf geht's. Hey,
auf geht's. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Und da habe ich, genau, da habe ich Matassi kennengelernt. Mhm. Und das war dann, ich bin dann auch noch ein paar Tage länger in Georgien geblieben, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, uns kennenzulernen, weil das war das erste Mal wieder seit, seit ein paar Jahren, wo ich gemerkt habe, so, das ist echt jemand, der einen packt. So vom Humor, von ihrer Art, von ihrer Leichtigkeit und auch nicht so, dass so ein dies. Die ist noch so auf dem Boden geblieben. Ich habe manchmal das Gefühl, so, dass man in unserer Welt mal schnell sich irgendwie verliert in so einen Social Media Blödsinn oder wie auch immer. Und da ist sie noch
Oberflächlichkeiten
verliert und die hat eigentlich eine ganz andere Tiefe gezeigt. Genau, und da dann so ein eigentlich schon so ein Liebesspiel angefangen. Wir haben jetzt seit April dann hatten wir jetzt uns durchgängig gedatet.
Also ein halbes Jahr eigentlich.
Ja, ne? Genau. Immer wieder gesehen. Ich war natürlich, bin dann auch immer natürlich auch weitergereist ohne sie und wann musste, da haben wir sozusagen noch orientiert, was das werden soll. Und jetzt hat sie aber tatsächlich ihren Job gekündigt in Georgien.
Ja, was hat sie gemacht?
Die war in einer Inneneinrichtungsstudio. Die haben wirklich schöne Sachen gemacht, von so Airbnbs einrichten oder Läden, Schaukästen und alles Mögliche. Und einen richtig coolen Job. Hat es aber für mich aufgegeben, ihre Wohnung vermietet.
Für dich und den Bus.
Für mich und den Bus und für die Reise. Und genau, die ist jetzt hier mit mir jetzt gerade in Deutschland. Wir fliegen jetzt dann zurück nach Georgien, da noch die letzten zwei, drei letzten Sachen organisieren für sie. Und dann ist sie auf dieser Weltreise mit dabei.
Zu zweit.
Ja.
Krass.
Dann wird die Reise zu zweit weitergeführt. Und wir machen.
So ändern sich Pläne, oder?
So ändern sich Pläne. Und auch, und du weißt, ich bin auch sehr freiheitsliebender und offener und sexueller Mensch, der. Da war ich ja so, okay, muss ich mir, also brauche ich jemanden auf meiner Reise? So, weißt du, ich meine so.
Das ist ja dein Ding eigentlich.
Ist irgendwie, aber jetzt auch über diese Monate, man, die Gefühle werden mehr und dann kannst du ja gar nicht mehr Nein sagen zu sowas. Ich meine, ich liebe ja auch.
Ich hoffe, du willst einfach nicht Nein sagen dazu.
Ich will auch gar nicht Nein sagen. Auf gar keinen Fall. Das sind so ein, man ist so schon richtig in einer, verwurzelt in dieser Zweisamkeit und die will man jetzt nicht mehr aufgeben. Ja, wirklich, wirklich, wirklich cool. Also ihr könnt euch sie mal anschauen. Ich glaube, ihr findet sie schnell über mein Profil auf Instagram. Ist echt eine ganz zuckersüße Maus, Matassi. Genau.
Schön.
Ja, okay, und verrückt, oder?
Um jetzt kurz einmal zu springen, nur damit wir jetzt wieder im Hier und Jetzt sind. Ihr seid jetzt hier gerade in München und dann. Wo geht's weiter und was ist so der Plan für die nächsten Wochen? Jetzt, wenn ihr zusammen loszieht, hat das deinen Plan irgendwie geändert, auch von der Route her? Oder gehst du es jetzt anders an, weil ihr zu zweit seid?
Ja, ist schon alles ein bisschen schon verändert, weil erstens war ich jetzt sehr viel langsamer unterwegs, auch mit diesen Sprüngen jetzt zurück und dann auch Zeit, die ich dann in Georgien mit ihr dann immer wieder verbracht habe. Mein Plan wäre ja eigentlich gewesen, dass ich diesen Winter schon in Mexiko bin. Also
das
total
wird knapp.
Surreal.
Mit dem Auto wird es wahrscheinlich nicht klappen.
Also da müsste ich jetzt echt doppelt so schnell fahren. Mhm. Ich bin jetzt gerade vor den Toren vor Indien und wir haben jetzt wirklich große Planänderungen gemacht tatsächlich. Wir fahren jetzt Indien, Nepal, dann Bangladesch, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien. Wir wollten so über den Winter in Indonesien sein.
Ja.
Anstatt
im Warmen.
Genau, im Warmen und dann im Frühjahr Richtung Japan weiterfahren. Aber du, das sind alles Pläne. Es ist so
hinaus,
wo wir stecken bleiben. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht braucht jemand unsere Hände in Nepal, um ein Waisenhaus aufzubauen. Who knows?
Und dann macht ihr das.
Ja. Dann machen wir das.
Also
wir
in den Tag hinein.
Wir sind super frei und ich glaube, wir haben uns jetzt auch ganz gut aufgestellt, wie wir das finanziell machen. Genau. Also ich muss auch sagen dazu, ich glaube, die meisten Leute immer so, ich würde das auch so gern machen, Weltreise, blablabla. Ich kann mir, also die Leute, die das hören, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es nicht machen könnten, weil jeder von uns hat wirklich die Möglichkeit, in die Welt zu fahren. Und auch finanziell habe ich jetzt nicht viel Geld auf meinem Konto gespart. Wenn man so gerade zwischen 500 und 1000 Euro im Monat braucht man für die Art von Reise. Also es ist alles möglich.
Naja, und also ich glaube, das sollte sowieso erstmal kein Faktor sein. Das ist wahrscheinlich was, worüber man sich Gedanken und Sorgen vielleicht macht.
Ja, am Anfang hat man das. Und dann
wenn man irgendwie bereit ist, irgendwo mit anzupacken. Ich glaube, in anderen Ländern ist das nicht so kompliziert wie hier in Deutschland, wo immer irgendwas im Weg steht vom System her. Aber ich glaube, das sollte einen nicht aufhalten. Ist leichter gesagt als getan, weil ich will gar nicht weg.
Ja.
Ich glaube, alle, die sich da Sorgen machen, es gibt da ja die verschiedensten Wege, ne? Work and Travel, was auch immer dies, das.
Absolut.
Mir ist nur wichtig, quasi zu vermitteln, dass man auf gar keinen Fall nur einen Tag länger in irgendwas stecken sollte, jobtechnisch, lebensmäßig, beziehungsweise was auch immer, was einen nicht erfüllt, weil dafür ist das Leben halt wirklich zu kurz und wir sind alle viel länger tot, als wir leben, quasi. Also wir müssen diese kurze Zeit, die wir haben, auf jeden Fall nutzen. Deswegen finde ich so geil und bin immer total happy, wenn ich sehe, wo auf der Welt du bist, und du siehst immer, fast immer super happy dabei aus. Und wenn es mal nicht so ist, dann glaube ich, kommst du zur Not zurück. Ne? Und
absolut.
Das finde ich schön. Und ich glaube, das ist super wichtig zu sagen.
Da sprichst du mir wirklich auch zum Herzen. Also, schöne Ansage, die du da gemacht hast. Vielleicht auch sogar ein schönes Schlusswort, wo ich mir denke, so Leute, please, geht euren Weg und findet eure Glücklichkeit. Und hinterfragt alles, was ihr macht, ob das auch wirklich, ob das gut für euch ist.
Das ist, was ihr machen wollt, und lebt nicht nur, um zu arbeiten, quasi. Ne?
Ganz genau.
Und das ist hier so ein bisschen, hat sich so ein bisschen eingebürgert. Auch bei mir selber manchmal oder überall, dass man so ein bisschen den Fokus verliert von dem, was einen vielleicht erfüllt und auch Träume verwirklichen. Ne? Wenn man mal raus will, dann muss man es irgendwie versuchen. Auch wenn man jetzt keinen Bus hat, der super geil umgebaut ist mit Solar und alles. Ich glaube, du gewisserweise schon manchmal auch eine kleine Premium-Variante vom Setup, aber der Rest, das kann man nicht einfach kaufen oder sonst was. Den Mut und die Einstellung von dir loszuziehen und überall einfach drauf los zu gucken, wie man jetzt mit den Leuten vor Ort zurechtkommt und wie man sich durchschlägt. Und ja, das kostet Überwindung, aber ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Also das muss man sich einfach irgendwie versuchen zu trauen, oder? Und du könntest jemanden ermutigen. Also sag nochmal, wie soll man es angehen?
Ich glaube, das ist so ein einfaches Motto von meinem Leben, ist so, hey, wir haben immer nur dieses Jetzt.
Mhm.
Und man will irgendwann mal 80, 90 Jahre alt sein, im besten Fall, wenn es soweit kommt. Also es wäre schön, wenn man so alt sein
darf.
Darf, ganz genau. Und wenn man dann irgendwie zurückschaut und sagt so, hey, ich habe alle Entscheidungen getroffen, so wie ich sie für richtig empfand, und ich bin meinen Weg gegangen, ohne damit natürlich andere Menschen irgendwie zu negativ zu beeinschränken.
Ja.
Es muss immer irgendwie Win-Win für alle sein. Ich glaube, man kann immer Entscheidungen treffen, die auch positiven Auswirkungen auf alle anderen haben.
Mhm.
Und ich glaube, das ist mein Motto. Hey, do your thing. Und du kannst eigentlich nichts mehr falsch machen, weil wenn du dich immer an deinen Entscheidungen hältst und dann auch dich für deine Entscheidungen auch entschuldigen kannst, wenn du was falsch gemacht hast, dann machst du es das nächste Mal halt wieder richtig, und dann geht's halt, dann geht's deinen Weg so weiter.
Im Worst Case ist es eine Erfahrung wert einfach. Ne?
Absolut. Und so, cool. Go your fucking way.
Ja.
Be happy und
und schau, was passiert. Ich bin sehr gespannt, wann du das nächste Mal hier bist oder ob wir zwischendrin was von dir hören und wie die Reise weitergeht jetzt ab Indien. Spannend.
Spannend. Ja, ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, und ich danke dir, Mitya, für dieses schöne Gespräch.
Du immer gerne.
Unseren Family-Podcast heute.
Mit meinem Cousin.
Genau.
Pass auf dich auf, mein Cousin.
Du auch, mein Lieber. Mua, dicken Kuss. Bussi.
Bussi.
Wow, das war das Gespräch mit Mitya. Ich mag einfach, dass er ähnlich wie ich jeden Tag nutzen will, um das Leben zu leben, das man wirklich will. Und ich fand es spannend, dass auch Mitya sich das immer wieder bewusst machen muss. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören, und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, findet ihr auf Instagram alle Bilder zu den Geschichten. Klickt mal drauf, denn die zeigen einfach noch ein bisschen mehr das Leben und die Orte, über die wir hier so sprechen. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal. Euer Simon. Bussi, bussi. Bussi ist eine Produktion der We Make Them Wonder GmbH in Zusammenarbeit mit den Podstars bei OMR.